Steven, ich hatte das Gefühl, ich bin Minister für irgendwas. Also das war wirklich, ich bin Botschafter. Das war ein Ritter. Also von allen Seiten, alle sagen Glückwunsch, Glückwunsch. Boah, wie krass. Und das Gefühl, was du dann so größenwahnsinnig eben entwickelst. Ich erinnere mich, als ich, glaube ich, zu einer Kostümprobe oder so in Frankfurt angekommen bin. Ich hatte so Kopfhörer auf und ich bin ausgestiegen aus dem Zug und ich bin diesen langen Frankfurter Bahnhof lang gelaufen. Und in meiner Welt dachte ich wirklich, alle in Zeitlupe drehen sich um und sagen, oh, das ist der Neue. Oh mein Gott. Keine Sau hat sich natürlich nach mir geschert.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche, der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente.
Mein heutiger Gast ist ein wahres Multitalent. Ob in deutschen Komödien wie Trauzeugen oder Oscar-prämierten Filmen, wie im Westen nichts Neues, er überzeugt mit seinem schauspielerischen Talent. Aber nicht nur das kann er. In seiner Late-Night-Show Eddins Neo-Night, die gerade auf ZDF Neo in die zweite Staffel gegangen ist, unterhält er sich nicht nur mit spannenden Gästen, sondern begeistert auch mit Tanz und Gesangseinlagen sein Publikum. Kleines Geheimnis so nebenbei, er ist in meinem WhatsApp-Profil verewigt, für immer und ewig. Es war anfangs eigentlich nur als Gag gedacht, ich finde es aber immer noch richtig toll. Ich hoffe, er auch. Jetzt wird er auf jeden Fall interviewt und zwar von mir und erzählt uns hoffentlich von seinen Träumen. Herzlich willkommen, lieber Boris Hasnatschowitsch.
Boris Nacho, das war mein Name. Hallo Steven. Ja, na, wissen die Leute eigentlich, dass du auch so privat so nett und so bist? Denken die Leute, du bist nur so, wenn die Kamera läuft und wenn das Mikro an ist?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie auch denken, dass ich privat nett bin.
Du bist aus dieser Branche bist du einer der, wenn nicht der.
Oh. Aber weißt du, ich wollte ganz kurz mal was sagen. Ich habe das immer noch das Profil. Das WhatsApp-Profil.
Steven, ich weiß, ich prüfe das alle zwei Tage, ob du was geändert hast oder nicht.
Ja, ich weiß. Und es ging eigentlich nur, was war die Wette? Nee, du hast mich gefragt, ob ich es ein Jahr auf jeden Fall habe.
Ich habe gesehen, mit wem du das vorher hattest. Und dann habe ich gedacht, nee, Vincent Weiss, bei allem Respekt, weg mit dir. Ich komme da jetzt.
Genau, ja, und du bleibst. Du bist gekommen, ja, um zu bleiben. Mein Lieber, also wir kennen uns ja schon sehr gut, aber ich glaube, es ist auch toll, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen. Deswegen würde ich mit dir eine kleine Runde Dream or Drive spielen. Und zwar gebe ich dir mal zwei Optionen und du entscheidest dich für eine und sagst vielleicht kurz warum. Ja? Startklar? Super. Herz oder Kopfmensch?
Leider Kopfmensch. Ich arbeite dran, mehr auf Bauch und Herz zu hören, aber mein Verstand ist ein Popeye.
Echt? Ich hätte jetzt gedacht, du bist total Bauch. Also wie ich dich erlebe, bist du total Bauch.
Ich arbeite dran und ich versuch's und so, aber während der Bauch quasi bei dir ankommt, ist hier eine ICE in meinem Kopf mit 380 km/h.
Und kommt der dir häufig in die Quere, weil du über Dinge zu viel nachdenkst?
Ich würde sagen, hell yeah!
Oh, okay. Lerche oder Nachtigall?
Warte, lass ich mal ganz schnell.
Also morgens oder abends, Mensch?
Ja, habe ich schon verstanden. Ich würde sagen Nachtmensch.
Ja?
Ich liebe Nachtdrehs und so. Alle hassen Nachtdrehs. Ich liebe es, nachts zu arbeiten.
Oder meinst du Nacktdrehs?
Nacktdrehs, genau das habe ich gesagt. Nee, Nachtdrehs, das kann ja was werden hier die nächsten 3 Stunden. Nee, Nachtdrehs, alle hassen Nachtdrehs. Ich liebe das, da ist eine andere Konzentration, eine andere Verbundenheit. Irgendwie, ich liebe das sehr, nachts zu arbeiten.
Bist du dann wacher und klarer?
Ich bin vor allem ruhiger, konzentrierter. Und das ist das ganze Team irgendwie nachts. Wahrscheinlich sind die alle müde und ich bin so, wow.
Voll Energie. Schimanski oder Thiel?
Schimanski.
Ist das jemand, den du so ein bisschen, vielleicht nicht als Vorbild, aber die Figur auch für deinen Tatortkommissar zücken würdest? Oder hast dir einfach gefallen, was er gemacht hat, der Gotzgeorge?
Nö, es ist einfach so, es ist einfach irgendwie Geschichte und ich mag das Raue. Das ist das, was ich, glaube ich, an Szymanski so mag. Rau, kräftig, hart, das mag ich.
Festivalpremiere oder private Vorführung?
Private Vorführung.
Welke oder Böhmermann?
Würde ich sagen Böhmermann. Einfach, weil der noch mehr stichelt.
Kochen oder essen gehen?
Essen gehen.
Weil du nicht kochen kannst oder nicht kochen willst?
Weil fürs Kochen braucht es richtig Bock. Da muss ich richtig Lust kriegen fürs Kochen. Und dann irgendwie eine halbe Stunde da zu stehen, kann was Schönes haben, um dann für 4 Minuten alles wegzuessen. Also da gehe ich lieber ins Restaurant.
Drama oder Komödie?
Ja. Die Mischung macht's, ne? Gerade Drama.
Gerade Drama? Wenn man das fühlst du dich gerade nach Drama, ja?
Nee, sondern weil wenn man lange das eine macht, dann vermisst man das andere und so. Und gerade ist es einfach so, dass ich voll Bock auf das Schwere, Dramatische irgendwie habe. Aber die Mischung, ich bin dankbar, dass ich aktuell in 2 völlig verschiedenen Bereichen beide Dinge abdecken kann.
Proben oder improvisieren?
Proben. Ich bin ein Typ, der die Sicherheit braucht. Und wenn ich komplett weiß, was passiert, dann kann ich mich entspannen und so tun, als würde ich es zum ersten Mal erleben oder mich frei fühlen. Improvisieren muss ich ganz, liebe ich, aber muss ich anders wach sein. Und ich bin ein Typ, der einfach wie so ein kleines 4-jähriges Kind einfach ständig lacht. Auch wenn etwas nicht lustig ist, aber es von dem Geplanten quasi weggeht, lache ich mich tot am Set, alle gucken mich an, als wäre ich absoluter Volltrottel, ich verstehe es auch nicht, aber das ist so meine Übersprungsreaktion am Set.
Es gibt so ein super cooles Video, musst du mal gucken, bei YouTube über Jack Nicholson und die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, dass er gerne improvisiert, aber das nur aufgrund einer guten Vorbereitung, also meistens einer Probe, dass er weiß im Prinzip, was passiert und sich das Skript anguckt. Absolut. Und dann am Skript auch arbeitet und dann unterschiedliche Sachen anbietet.
Ja.
Da gibt es vor allen Dingen für Shining so ein großartiges Interview auch mit dem Regisseur, der erzählt, was Jack Nicholson alles macht. Synchron oder Original?
Ja, kriege ich jetzt Ärger?
Nee.
Ja, synchron leider.
Das nee, wieso? Ist das, wieso sollst nee, du Ärger dafür gut. kriegen?
Ja, weil du so ein Filmmensch bist, natürlich müsste ich hinter die Löffel kriegen, dass ich das nicht im Original gucke.
Überhaupt nicht.
Ich wurde selber schon synchronisiert und dann checkst du so, es gibt Länder, die machen das fantastisch. Die geben da sogar nochmal was on top drauf. Spanien, Italien, Frankreich, Türkei. Boah, da kommt nochmal Temperament. Ich finde, die Engländer oder Amerikaner, die machen das, die nehmen mir was weg.
Ja.
Es gibt so eine Szene in der Netflix-Serie Skylines, da schrei ich mir die Seele aus dem Leib und die machen so, ja, hey, hey, die reduzieren das eher. Und bei anderen leisen Szenen, wo ich reduziert bin, kommt dann ein türkischer Sprecher, italienisch, französisch, spanisch, boah, Alter, da kommt nochmal Feuer rein, da denke ich, oh, Wahnsinn. Und trotzdem denke ich immer wieder, hört mich doch gerne im Original. Und andersrum bin ich wahrscheinlich zu faul, leider, weil ich so, ich verstehe es natürlich und so, aber irgendwie denke ich, ich will jedes Wort verstehen, wie es gemeint, weil das macht einfach was, dass man auch die Größe eines Wortes und das Gewicht eines Wortes so wirklich intrinsisch richtig versteht. Und ich habe nicht 3 Jahre in Amerika gelebt, als dass ich das könnte. Deswegen bin ich faul und leider synchron.
Aber ich finde, deutsche Synchronarbeit ist auch mega. Also das ist wirklich ganz toll, was da auch passiert auf dem Markt. Ne?
Gottverdammt, ja.
Ne? Gottverdammt.
Ja.
Pop oder Jazz?
Pop. Ich glaube, für Jazz habe ich keine Geduld.
Oh, Hund oder Katze?
Hund, sag mal.
Ja, aber das ist Hund. Ja eine Frage, Hund oder Katze. Ich weiß ja, dass du einen Hund hast. Hund. Dass du einen Hund hast und Katzen hast.
Genau, absolut. Nein, ich weißt du, keine Ahnung, entspricht mir halt mehr. Katze ist halt, bist du halt der Diener und die ist halt da. Mit dem Hund kannst du was machen, kannst du arbeiten. Deswegen Hund.
Hollywood oder Deutschland?
Ja, auf was bezogen, ne? Also Deutschland, weil es mir Sicherheit gibt, weil ich weiß alles, ich kenne die Regeln, ich kenne die Leute alle. Hollywood aber wegen der Größe und dem Potenzial und dem Mut. Ja.
Finde ich absolut berechtigt. Porsche oder Streifenwagen?
Gibt es nicht so Porsche, die so Polizei angestrichen
sind?
Ja,
nee, soll ich dir was sagen? Ich bin irgendwann mal auf Europa-Tour gewesen und also das klingt also nicht ich als Person der Öffentlichkeit, sondern privat. Und bin durch Belgien gefahren. Und in Belgien, glaube ich, haben sie
die sind geil.
Polizei-Porsche.
Ja, bei denen läuft.
Ja, bei denen
das
läuft.
Das finde ich gut. Ja. Also auf jeden Fall
stell dir mal vor, du würdest durch Berlin mit einem Polizei-Porsche fahren. Ich glaube, das wäre richtig erfolgreich.
Glaube ich auch. Glaube ich auch wirklich. Dass die Leute dann so in manchen Gegenden, wie soll ich sagen, mehr Respekt haben und denken, Bruder, läuft bei dir. Was los? Auf jeden Fall Porsche, aber warum ich so zweifle, ist so total bescheuert. Ich habe so, weil ich den einfach gerade spiele und weil ich da so, also einen Kommissar, ja, einen Tatort-Kommissar und man sich da so reinfuchst und ich zumindest die Rolle sehr mag und dann die Attitude, die er so hat, mag.
Ja, im Porsche sitzt du ja auch vorne, im Streifenwagen sitzt du ja meist hinten dann, ne?
Ich, absolut, genau so ist es. aber Porsche hat einfach so was von, keine Ahnung, so nochmal Sicherheit und Stabilität. Und mit Porsche bin ich, ja, seitdem ich denken kann, gibt's Porsche und so. Und jedes Mal, wenn ich einen sehe, denke ich, bei dem läuft auf so eine stabile Art und Weise, ohne dass es viel zu laut ist und viel zu so, sondern so ein Understatement, würde ich sagen.
Zufall oder Schicksal?
Boah, Stine, du stellst Fragen, ne? ich glaube Schicksal. Ich glaube, das soll alles so passieren. Ich glaube immer wieder auch in Zufälle und so. Aber manche Zufälle sind so heftig, dass du denkst, nee, Bruder, das sollte so passieren. Die Begegnung sollte passieren.
Jetzt kommen wir zu einer Frage und das ist dann der Abschluss auch dieser Runde. Träumer oder Realist? Bezogen auf den Kopf und den Bauch.
Realist. Ich bin absoluter Realist. Absolut. Und das aber manchmal größenwahnsinnig. Also so, ich zwinge mich dahin zu sagen, deswegen auch Hollywood, zu sagen, ey Leute, lass uns groß denken. Lass uns das mal versuchen, lass mal machen, weil wir, und dann versuche ich es rational zu erklären und argumentativ zu belegen. Aber ich würde, Träumer klingt so ein bisschen naiv, ohne dass ich so Gewicht hinter einer Aussage habe. Deswegen bin ich so ein bisschen größenwahnsinniger Realist und greife schon nach den Sternen, aber mit Haltung oder so.
Finde ich spannend, wie du das begründest, weil ich finde, also größenwahnsinnig ist es überhaupt nicht, aber das hat auch schon ein bisschen was, vielleicht sind es ja realistische Träume, die du formulierst oder mögliche.
Ja, Größenwahn nur, weil wenn ich das so vergleiche mit manchen, ich will nicht sagen Umständen, aber manchen so dem Kreis manchmal, in dem man sich in manchen beruflichen Situationen befindet, ne? Und dann hörst du dann von einem Redakteur, einem Intendanten, einem was auch immer, lieber will immer so drücken und so. Und deswegen bin ich so, denke ich so, nein, ich hab Bock, lass uns groß, lass uns mutig sein und so. Deswegen denke ich größenwahnsinnig.
Also positiv, gar nicht mit der negativen, mit dem negativen Unterton, den es manchmal hat.
Nein, nein, nein.
Lass uns mal ein bisschen zurückspringen in die Vergangenheit und wie alles angefangen hat. Weil wenn das, also man kann ja immer schön auch jetzt als Erwachsener zurückschauen und sich selber als Kind vorstellen, aber du hattest ja als Kind auch schon diesen Traum oder vielleicht auch die Vorstellung oder den Größenwahn, Schauspieler zu werden. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was du mittlerweile erreicht hast, und das spielt vielleicht auch so ein bisschen in deine Zukunftsangst mit rein, du hast wirklich eine riesen Bandbreite an Sachen gemacht und Rollen gespielt. Ne? Ob das jetzt Komödie war, du bist jetzt eher auf der Dramaschiene und auch reichlich Preise gewonnen. Ich habe dir das schon tausendmal gesagt, die Goldene Kamera, als du die gewonnen hast, da bin ich immer noch ein Fan des Moments. Aber hat sich für dich denn, sag ich mal, dieser Kindheitstraum mittlerweile erfüllt und vielleicht auch erschöpft? Oder träumst du den, um beim Thema Traum zu bleiben, weiter?
Nein, ich träume ihn nicht weiter, weil ich das, was ich so als Kind mir vorgestellt habe, und was dann auch jahrelang anhielt, es ist nicht nach dem ersten Projekt sofort erloschen, sondern ich habe das geliebt. Nach dem ersten Projekt habe ich Blut geleckt und dachte, boah, ich liebe das, mit Menschen und vor der Kamera und on point, auf der Marke zu stehen und dann diesen Satz zu sagen. Und die Leute feiern das, dass du das so beherrschst. Also allein das Technische, das eine Marke treffen. Und so als Kind war ich froh über, boah, jetzt muss ich hier schnell rennen und so. Und deswegen ist dieser, irgendwann hat sich das dann so eingestellt, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich genau diese Vorstellung, die habe ich erfüllt, die ich als Kind hatte. Das ist jetzt gewichen, hat sich verändert. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich sag's so, wie es ist.
Ja, das sieht
es
man
ist
auch.
Es ist eine Arbeit, die ich immer noch mit Leidenschaft mache, aber es ist Arbeit. Und dazu bedarf es nicht nur diesen kindlichen und jugendlichen diese Lust, oh ja, einfach Lust, sondern es braucht Arbeit, Disziplin, du brauchst auch Glück und so, aber das ist
der Kopf dann dabei wieder.
Ja, aber nicht unberechtigt, also anders geht's nicht. Ich sag immer, also es ist Disziplin, Glück und Talent, und wenn eine dieser Sachen schwächelt oder nicht da ist, dann hast du ein Problem. Du kannst wahnsinnig Glück haben, dass dich irgendjemand sieht und an dich glaubt, und du kannst wahnsinnig talentiert sein, wenn du nicht diszipliniert bist, nicht deine Texte lernst, nicht pünktlich bist, was auch immer. Ja, Bruder, dann bist du aber ganz schnell weg von der Bildfläche. Und genauso verhält es sich mit den anderen Sachen. Wenn eine Sache fehlt, dann ist es problematisch.
Den nächsten Stein, sage ich mal, hast du ja schon gesetzt mit deiner eigenen Fernsehshow und bewegst dich da ja. Das ist ja konträr zur Schauspielerei, ne? Also da ist ja, sag ich mal, dein Bauch auch viel gefragt und vor allen Dingen auch die Improvisation. Du kannst ja ganz viel vorbereiten, aber das, was im Endeffekt passiert, kannst du ja nicht richtig kontrollieren. Wie würdest du es beschreiben, was deine Herausforderung dabei ist?
Oh, das ist, also es ist tatsächlich, da sind Planeten dazwischen, zwischen der einen Arbeit und der anderen. Einmal liegt es daran, dass ich diesen einen Job seit inzwischen 20, fast 21 Jahren mache. Das heißt, mich ziemlich souverän am Set bewege. Und trotzdem, ich hatte gerade eine kleine Rolle in einer neuen Netflix-Serie, und wenn du da zum allerersten Mal ins Set gehst, ist das absurderweise die Aufregung, als würdest du irgendwie zum allerersten Mal am Set stehen. Du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, was die Stimmung hier am Set, was denken die von dir, wie funktioniert das alles und so. Und bei dem anderen, bei dem Showding, ist das einfach neu. Da bin ich halt noch Kind und mache sicherlich die Fehler, die ich damals als Schauspielerkind gemacht habe, und gehe da mit so einer kindlichen Freude eben dran, und das reicht halt nicht manchmal. Was war die Frage?
Du hast eine spannende Frage gestellt. Deine besondere Herausforderung ist.
Und die Herausforderung ist bei der Show, trotz diesem Umstand und trotz den Erwartungen, die man an mich hat als Zuschauer, ist eine Late-Night-Show, soll lustig sein. Der macht ein Stand-Up. Das Charakteristikum eines Stand-Ups ist, dass der lustig ist. Du unterhältst dich mit Gästen, man erwartet, dass du das gut kannst, trotz aller Erwartungen bei mir zu bleiben. Weil ich weiß, wenn ich jetzt mit dir privat ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel rede, bin ich ein entspannter Typ. Wir haben lockere, gute Gespräche. Und das zu übertragen, obwohl die Kamera läuft, dieses Gefühl, was ich zum Beispiel habe, wenn du moderierst. Ich habe das Gefühl, dass der Steven, der ist, so kenne ich den, das zu übertragen auf vor der Kamera, das ist eine große Herausforderung, und mit den Erwartungen einfach klarzukommen.
Aber du machst ja auch selber extrem Druck.
Ich mache mir extrem Druck, natürlich. Die Erwartungen, die projiziert, das sagt ja keiner vom Publikum, sag mal, du bist jetzt aber schön lustig, ne? sagt ja keiner, sondern das ist ja meine
Projektion. Das sehe ich gesagt noch viel schlimmer. Stell es mal vor.
Ach, damit könnte man, glaube ich, besser umgehen als mit dem, was in deinem Kopf passiert. Diese Projektion, die du da so reinschiebst in die Leute, die dich angucken. Oder wenn mal ein Gesicht ernster bleibt, da denkst du ja sofort, der denkt nicht, ach ja, ja gut, den fand ich jetzt nicht lustig, diesen Gag, weiter geht's, sondern der denkt, wahnsinnig, oh Gott.
Nee, weißt du, was viel schlimmer ist? Ich habe eine Veranstaltung gemacht, kann ich ganz deutlich sagen, den Blauen Panther. Und im Nachhinein habe ich ein Foto geschickt vom Kollegen, da moderiere ich und hinter mir sitzt eine Frau und spielt am Handy. Also ist ganz klar, dass ihr das scheißegal ist, dass ich erfahren habe. Das finde ich echt hart. Das finde ich hart. Denke ich auch so, ihr doofen Hohlpiepen, ne? Dann bleibt doch einfach zu Hause und mach irgendwas anderes. Aber, ne?
Aber Steven, wenn du jetzt, du sitzt selber im Publikum und du, da ist jetzt einer, der moderiert und das gefällt dir nicht.
Ja.
Oder du findest es unlustig oder langweilig oder was auch immer. Also ich kann es ja auch nachvollziehen. Klar, wenn ich in dieser Position bin des Moderators, denke ich, sag mal, reiß dich mal zusammen. Also jetzt gib mir mal die Chance und sei mal wach und so weiter. Wenn ich aber in der Position des Zuschauers bin, denke ich, ja gut, oder ich kann jetzt hier nicht 3 Stunden so wach sein und dir die ganze Zeit an den Lippen
hängen. Nein, aber aus Respekt, finde ich, gehst du nicht ans Handy. Ne?
Ja, ach so, na gut, das ist doch was anderes.
das ist schon die nächste Stufe, das ist schon echt der Laden.
Ja, ich dachte so eine Haltung einfach, dass man auch mal ernster guckt, aber ans Handy,
das kann man.
Spiele Tetris, das ist natürlich absoluter Humbug.
Ja, oder du guckst dir parallel irgendeine Sendung an, die du lustiger findest, wenn ich das moderiere. Aber sag mal, wenn man sich jetzt mal Schauspielereimoderation anguckt, ist ja noch ein interessanter Aspekt, dass du ja eine Rolle bekleidest in der Schauspielerei, die ja nichts mit dir zu tun haben muss, kann, mit deinem persönlichen Blick auf die Welt und was da passiert. Aber in der Moderation hast du ja auch eine gewisse Relevanz manchmal, vor allen Dingen auch bei Stand-Ups, ne? Oder zumindest kannst ja auch eine Botschaft aussenden. Du bist ja selber sehr stark. Du bist ja eine sehr meinungsstarke Person. Mhm. Ist das für dich wichtig? Also diesen Schmalgrad, du hast gerade angesprochen, du musst im Stand-up witzig sein, aber kannst ja auch witzig kritisieren oder witzig Botschaften senden. Ist das etwas, was dir auch am Herzen liegt?
Ja, total. Also das bin ich privat, ich bin politisch, ich habe Haltung und so. Dadurch, dass ich jetzt diesen Ausgleich habe mit dem Tatort, das ist ein Frankfurter Tatort, wir wollen politisch sein, möchte ich proaktiv auf der anderen Seite zumindest jetzt noch am Anfang den moralischen Zeigefinger, die Erziehung, eine Aufklärung etwas deutlich reduzieren. Ich möchte da wirklich einfach nur, dass die Leute einschalten und sich unterhalten fühlen. Das ist so mein Ziel. Ob sich das verändern kann und ob wir nicht mal hier und da was streuen, weil das meine Persönlichkeit ist, das steht außer Frage.
Hat ja auch manchmal was mit dem persönlichen Gefühl und der eigenen Sicherheit zu tun, oder? Wenn du dich sicher fühlst, kannst du das ja auch einfacher machen, weil du viel klarer auch dafür stehen kannst.
Absolut. Da kannst du auch lustiger sein, mutiger mit dem Publikum frei reden oder so und dann auch politisch und so. Und so sehe ich jetzt auch die zweite Staffel von Eddings Neonight, dass ich da mir jetzt beim ersten Mal war das ein Wow, jetzt bin ich mal gespannt, boah, ich hab Bock. Und beim zweiten ist das ein bisschen in meinem Kopf zumindest strukturierter, kontrollierter und ich erarbeite mir hoffentlich im Zuge und im Laufe dieser zweiten Staffel mehr Sicherheit, sodass ich dann bei einer etwaigen dritten, vierten Staffel und so.
Ja, aber ist auch eine Bestätigung dessen, was du kannst. Sonst wird es ja keine zweite Staffel geben.
Ja.
Also die haben es dir nicht gegeben aus Nächstenliebe und gesagt, ach, der guckt immer so süß nach der Show.
Komm,
gehen wir mal zu der Staffel.
Ja, also zumindest sehen die da Potenzial. Und ich, das Ding ist, das Problem ist, dass ich jetzt wieder größenwahnsinnig so privat denke. Auch doch, ich bin schon immer wieder lustig so mit meinen Freunden und so, mit der Familie. Ach, ich kann schon immer wieder mal einen Ton treffen beim Singen. Ich habe Rhythmus im Blut. Und wie gesagt, es ist jetzt einfach, ist meine Aufgabe, den privaten, halb privaten irgendwie Eddin mit seinen hoffentlich guten Fähigkeiten nach vorne zu bringen, weil auch genau das ist, warum ich überhaupt angefragt wurde für diese Show. Die Produzenten haben mich gesehen beim Filmpreis, bei der Goldenen Kamera, und da war ich ziemlich bei mir irgendwie, da war ich ziemlich ich, und jetzt geht's darum, genau das fortzuführen.
Wenn Eddin sagt, es fällt ihm etwas schwer, wie gehst du dann damit um, was machst du dann?
Ich habe so eine Philosophie, es gibt nicht, ich kann nicht. Es gibt nur entweder ich weiß nicht oder ich will nicht. Das ist okay. Aber ich kann nicht, was bedeutet das, ich kann nicht? Also warum kannst du nicht? Und Eddin geht damit um, wenn ich so merke, es fällt mir schwer, ich werde ziemlich frustig. Der Kritiker geht an. Und so die Sabotage geht an, die Selbstsabotage geht an, wenn es um so private Sachen geht wie, weiß nicht, Sport oder so. Beim Job, da ist bei mir immer Hashtag Challenge Accepted. Da ist immer alles klar, Bruder. Ihr denkt, das geht Eddin, ich weiß nicht, ob Eddin das kann. Okay, here I am. Alles klar, Leute, los geht's. Irgendwie brauche ich dieses Feuer, dass Leute auch so ein bisschen, nicht immer und nicht viel, aber so ein bisschen so an mir zweifeln oder so. Zumindest beruflich. Und dann heißt es Vollgas bei mir.
Trotz der Zweifel und der Zukunftsangst und dem Fakt, dass du ein Realist bist, würdest du sagen, es läuft bei dir?
Ich bin unfassbar dankbar, auch vor allem für die Sachen, die ich machen darf. Diese unfassbar verschiedenen Sachen, die mir jetzt, ich sag mal, nicht einfach so zugeflogen kommen sind und alle sagen, doch, baller den voll. Aber wenn ich mich so umgucke, wie so ein kleines Kind irgendwie im Spieleparadies, denke ich, boah, wie cool. Boah, das da. Und das darf ich jetzt auch. Boah, wie cool ist das denn? Also ich kann und würde mich nicht beschweren. Es ist sehr viel Tolles und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
Du hast vorhin gesagt, dass es so ein paar Dinge gibt, an denen du arbeitest für dich selber, weil du einfach dir manchmal da im Wege stehst. Also das Thema Selbstoptimierung und innere Ruhe finden. Ja. Ist das etwas, was sich schon lange durch dein Leben zieht oder vielleicht jetzt auch mit der Verantwortung oder auch der Größe der Jobs oder vielleicht auch der öffentlichen Wahrnehmung verstärkt hat? Negativ?
Das ist etwas, was sich ein Leben lang durch mein Leben zieht, weil ich irgendwie immer eine Affinität dazu hatte und immer so Lust hatte, damit mich zu beschäftigen, mich zu optimieren und so. Und das ist natürlich durch den Job, wo du jedes Mal an jedem Set 50, 60 neuen Menschen und damit einhergehend neuen Energien begegnest, die auf dich wirken, du auf sie und so, geht das nicht, in meiner Welt geht das nicht ohne. Ich kann da nicht einfach dumpf dahin gehen und sagen, ja, komm, bitte, die werden schon damit umgehen können, dass ich sowas sage. Ich lasse mich schon verletzen oder was auch immer. Also es ist durch den Job, empfinde ich das als wahnsinnig wichtig. Aber meine Aufgabe ist es eben nicht noch weiter und noch tiefer, sondern ein bisschen mehr anzukommen. Und diese ganze Selbstoptimierungsreise, die ich irgendwie hinter mir habe, die so ein bisschen mal sacken zu lassen und so ein bisschen darauf vertrauen, dass das schon wird, alles oder was auch immer. Aber das ist für mich auch eine Voraussetzung, um in meinem Job gut und erfolgreich zu sein. Für mich kann ich jetzt nicht auf andere Menschen übertragen, aber für mich ist es eine.
Ist es auch eine Art und Weise, dich trotz des Erfolges auch so ein bisschen zu erden?
Nee, das habe ich, ich weiß nicht warum, vielleicht Familie oder eben weil ich sehr früh angefangen habe, am Anfang haben, also ich muss den Satz zu Ende sprechen, habe ich ziemlich schnell abgelegt. Am Anfang war so ein Preis, boah, Alter, das hat mich ja, also wirklich, das ist ja wohl der absolute Scheiß. Ich bin der krasseste der Welt, innerlich. Und irgendwann merkst du, ja, hast halt heute einen Preis und morgen sagt man, wer hat nochmal die Kategorie, wer war das? Geschweige denn in einer Woche, in einem Monat oder im nächsten Jahr, wo die nächste Verleihung irgendwie wieder passiert und so. Es ist ein schönes Schulterklopfen, eine schöne Bestätigung, aber es macht mich ja nicht eindeut zu einem besseren Menschen. Und das ist für mich die Priorität. Das, was hier drinnen passiert. Nicht, ob, also, ich bin ja jetzt nicht ein coolerer Typ für dich, weil ich jetzt 8 Filme in 3 Monaten gedreht habe. Aber mit dir zu kommunizieren, cool zu kommunizieren, dich nicht zu verletzen, empathisch zu sein, ist doch genau das, was zählt und was wichtig ist. Da ist der Job, vor allem dieser vergängliche Job, im Vergleich dazu nicht so wichtig.
Etwas, das dir deine Familie mitgegeben hat, was total wichtig ist, hat dir deine Familie auch mitgegeben, schon als Kind zu unterhalten oder dir den Wunsch gegeben, Menschen zu unterhalten?
Das Feedback. Durch das Feedback ist das entstanden. Ich habe also sehr früh, sehr, sehr früh, also wirklich ja, 4, 5, so erzählt mir meine Familie, sehr früh angefangen, sie nachzumachen. Wenn es so Bosnienreisen gab, in die Heimat quasi zu der Familie, waren meine Oma, mein Opa die ersten Opfer. Also es war immer, oh Gott, der ist jetzt da. Und ich habe mir das immer so die, wie soll ich sagen, diese charakteristischen Sachen dieser Menschen irgendwie, die fand ich dann immer lustig, habe die nachgemacht. Und ich habe in der Grundschule schon angefangen, da gab es so, weiß nicht, so ein Schülertheater irgendwie in der Klasse. Und da habe ich so gemerkt, die Lacher sind ganz schön laut, wenn ich was mache und sie gefallen mir ganz schön. Ich finde das was Schönes. Und meine Mutter hat mir, glaube ich, das war ihr irgendwie wichtig, weil sie, glaube ich, in ihrer Kindheit sich nicht so getraut hat. Sie hat einfach mal gesagt, wenn du was machst, mach's laut und deutlich. Ihr war das irgendwie wichtig, dass ich auch vor Leuten gar nicht, vor so einer Öffentlichkeit, sondern einfach in einem privaten Rahmen, dass ich mich traue, Leute zu begrüßen, wenn ich irgendwo reinkomme. Dass ich nicht wie so ein so reinkomme und mich schäme und so, sondern ey, was sagt man? Mach mal, rede und so. Und da würde ich schon sagen, Mutter hat das so angetrieben, aber ich glaube, ich bin irgendwie damit auf die Welt gekommen. Weil das ist ja auch nichts wirklich, wie soll ich sagen, Normales. Dass ich sage, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, vor der Kamera zu stehen. Leute gucken dich an, wie du am Set weinst, schreist, bescheuerte Sachen machst oder dich auf andere Arten und Weisen in der Show oder so exhibitionierst irgendwie. Ich habe damit grundsätzlich kein Problem, dass mich so viele Leute angucken. Das kann ja nicht, ich weiß nicht, antrainiert sein. Ich glaube, damit kommt man auf die Welt oder eben nicht.
Du hast gerade dieses Exhibitionieren angesprochen. Also man öffnet sich ja sehr, um in Rollen zu schlüpfen, auch als Moderator tätig zu sein. Und auf der einen Seite das, was du gerade auch meintest, dieser Applaus, ne, in jungen Jahren, den du bekommen hast, das Feedback. Leider leben wir ja in einer Welt, wo Applaus manchmal reduzierter kommt als der Gegenwind, als die Häme, als die bösartigen Sachen.
In einer Zeit, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ja. Und ich würde sagen, auch in einem Land. Ich glaube, unser Land ist sehr, sehr, ja.
Negativ.
Ja, oder so, ich will nicht sagen bekannt dafür, aber es ist so ein Charakteristikum dieses Landes, dass man erstmal sagt, dann bin ich mal gespannt. Also wenn da eine Größe auf mich zukommt, dann musst du erstmal prüfen. Amerika ist, ich erinnere mich einfach an eine Kleinigkeit, The Rock hat, ich glaube, bei Ellen oder Fallon oder Kimmel, keine Ahnung.
Oder erzählt, Colbert oder jetzt, Stewart.
Oder so, genau. Dass er so reich ist, dass er seine Mutter ein Haus gekauft hat. Und das ist in Amerika, bravo. Hier ist das so, hast du gehört, der hat erzählt, dass er wahnsinnig reich ist. Ah, wie toll. Diese Größe, deswegen haben wir auch keine Stars. Es liegt nicht daran, dass die Stars keine Stars sind, sondern dass die Rezeption, das von außen, dass das nicht so als Stars hochgepusht wird. Im Gegenteil, es wird eher runtergedrückt, eher geprüft, eher bleib mal auf dem Boden. Und meine Haltung ist halt, mit beiden Beinen auf dem Boden komme ich keinen Schritt voran.
Weißt sehr du? Gut. Nein, aber da hast du absolut recht. Aber trotzdem ist es ja, ist dieser, arbeitest du ja arbeiten wir in einer Branche, in der ja nicht immer nur alles stetig bergauf geht, ne? Sondern
richtig. Und deswegen, Steven, übrigens, weil ich in einem Land bin, wo der Applaus nicht frenetisch ist.
Leider.
Muss ich in meinem Kopf mich unabhängig davon machen. Entweder ihn mir selber geben oder so, aber mich auf jeden Fall davon unabhängig machen. Und deswegen ist die Arbeit an mir, empfinde ich, als so wichtig.
Ich finde es so schade, dass, und da haben wir schon beide viele Dinge erlebt, bei Preisverleihung, dass mittlerweile Preisträger und Preisträgerinnen sogar die Laune danach vergeht, sich über etwas zu freuen, weil es von außen hin immer so negativ direkt bewertet wird. Finde ich sehr schade.
Ja. Ich erinnere mich an Im Westen nichts Neues war nominiert für den Deutschen Filmpreis, nachdem wir Oscars gewonnen haben und Golden Globes.
Nicht nur ein paar Oscars gewonnen, zu Recht.
Genau. Und da wurden wir nominiert und es hieß auf der Bühne so, wir begrüßen die Oscar-Preisträger. Wir begrüßen das Team von West nichts Neues. Und diesen Applaus, also das war wirklich spannend zu sehen. Das war, und zu hören.
Weil das kein Applaus war oder weil der emotionslos war?
Da war Applaus, natürlich, wenn ich dem Publikum sage, hier begrüßen, dann klatschen die, aber du hörst. Das ist doch wohl, Oscar ist doch in der Filmbranche, in der deutschen, ist doch wohl das, was man so, ist doch das Größte, oder nicht? Irgendwie bescheuert.
Weltweit.
Und wenn man da nicht frenetisch durchdreht und sagt, ey, Wahnsinn, geile Typen, Glückwunsch, super, sondern sagt, oh ja, super, das höre ich raus. Mhm. Oh, toll, ja, ganz toll, Wahnsinn. So, weiter geht's. Ey, Bruder, das macht keinen Spaß.
Ja, es fehlt die Leichtigkeit, sage ich immer wieder. Es fehlt die Leichtigkeit und dieses positive Gefühl. Aber bleiben wir mal beim positiven Gefühl. Ich habe dir damals auch eine WhatsApp geschickt, weil ich mich total gefreut habe. Du bist jetzt Teil des neuen Ermittlerduos des Tatortes Frankfurt. Du hast eben gerade auch gesprochen darüber, dass es für dich auch wichtig ist, so einen politischen Zeitgeist mit in diese Rolle und in die Fälle mit einzubauen. Anfangs hast du aber auch gesagt, dass du Angst davor hattest, dass, also es ist eine Ehre, aber du hast auch Angst, ne, vor dieser, das ist ja, sag ich mal, sehr erfolgreich schon seit Jahrzehnten zurecht.
Die heilige Kuh.
Die heilige Kuh,
ne? Dieses Landes.
Ja. Den Dreh für den ersten Film hast du ja letztes Jahr hinter dich gebracht. Wie war es denn? Wie war der erste Tag, der erste Moment, als die Klappe sozusagen für deine erste Szene fiel?
Es fing schon vorher an. Also du, nicht ich, du hast von meinen Erfolgen gerade geredet, ja, also meine Show oder diese Oscars, aber als ich bei Instagram zum Beispiel gepostet habe oder als es so öffentlich quasi gemacht werden durfte, dass ich jetzt Tatort-Kommissar bin, Steven, ich hatte das Gefühl, ich bin Minister für irgendwas. Also das war wirklich, ich bin Botschafter, das war ein Ritter, also von allen Seiten, alle sagen Glückwunsch, Glückwunsch, boah, wie krass. Und das Gefühl, was du dann so größenwahnsinnig eben entwickelst, ich erinnere mich, als ich, glaube ich, zu einer Kostümprobe oder so in Frankfurt angekommen bin, ich hatte so Kopfhörer auf und ich bin ausgestiegen aus dem Zug und ich bin diesen langen Frankfurter Bahnhof lang gelaufen und in meiner Welt dachte ich wirklich, alle in Zeitlupe drehen sich um und sagen, oh, das ist der Neue, oh mein Gott. Keine Sau hat sich natürlich nach mir geschert, aber diese Größe, die das irgendwie hat in diesem Land und die so gemacht wird, das ist schon heftig und das ist anders als bei anderen Projekten. Ich weiß, wenn ich für Netflix vor der Kamera stehe, spüre ich dieses, boah, das wird jetzt, das kann die ganze Welt sehen und das ist dann, du kriegst dann auch danach Feedback aus Argentinien und China, sonst wo, keine Ahnung, ne? Leute schreiben die einfach auf verschiedensten Sprachen, aus verschiedensten Ländern. Das muss ich dann immer wieder vergessen am Set und denken, komm, scheiß drauf, du bist jetzt hier irgendwo in Tschechien und du bist jetzt, sie ist ganz klein. Du musst die Größe vergessen. Und hier ist es so, also diese das ist auch, also es ist diese Verantwortung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Verantwortung für diese Stadt, die nicht meine ist. Berlin ist meine Stadt. Aber ich habe so oft in Frankfurt gedreht, dass es immer mehr zu meiner Stadt wird irgendwie. Und sie wird mir auch irgendwie immer sympathischer und die Leute da sowieso. Genau, also das ist vor allem so dieses, Melika und ich, meine Kollegin Melika Vorotan und ich, wir haben immer wieder so, boah, das ist jetzt, also das ist doch krass. Also wir sind jetzt hier wirklich Tatort-Kommissare. Also irgendwie bedeutet das was. Und ich weiß gar nicht, ob das was bedeutet, aber vom Gefühl her, oder es wird um einen rum so gemacht, bedeutet das irgendwie was.
Ja, aber zu Recht. Ich finde es ja mega, aber du hast recht. Ist natürlich, aber das ist ja dann auch wieder die
weißt Wahrnehmung du, weil auch,
national, aber die Kombination aus beiden ist ja super.
Genau. Und weil auch so dieses, es wird ganz anders geguckt, wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendeinen ZDF-Film mache oder ja. so. Irgendeinen Fernsehfilm. Dann sagt ja keiner, sind wir mal gespannt, wie er diese Rolle angelegt hat. Was soll er mir damit sagen? Beim Tatort-Kommissar ist das ein großes Politikum. Streiten die beiden sich die ganze Zeit? Sind die nett zueinander? Was will mir der Tatort-Kommissar erzählen? Was und so weiter. Natürlich da auch sofort am Anfang zu lesen, natürlich müssen das zwei migrantische Kommissare sein und zwei migrantische Schauspielerinnen und Schauspieler, ist wahnsinnig nervig, aber auch da ist bei mir Hashtag Challenge accepted, jetzt erst recht, Bruder.
Welche Challenge hast du denn accepted für die zweite Staffel deiner Late Night? Gibt es da mehr von dem, was du schon gezeigt hast, oder wird es anders?
Ich würde sagen, ein Mühchen mehr in Bahnen gelenkt von dem, was ich gezeigt habe. Es war sehr ausufernd oder so. Ich und meine Art. Ich bin sehr Alarm, Party, und das so ein bisschen mehr in so eine Late-Night-Form zu packen und so ein bisschen tagesaktuell können wir leider nicht sein, wir versuchen es irgendwie trotzdem, ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und ich habe ja am Anfang schon erzählt, quasi mit den Erwartungen klarzukommen, ich privat und den privaten Eddin, nicht privat, ich glaube den persönlichen, wie ist das? Ist gar nicht der privat, aber es ist...
Nee, deine Persönlichkeit, dein
so ein bisschen,
dein,
genau. Genau, meine Persönlichkeit so ein bisschen, die Angst wegzukriegen, mit den Erwartungen klarzukommen und da einfach Spaß haben. Ja.
Finde ich gut.
Im Großen und Ganzen.
Wir kommen leider so langsam, aber sicher zum Ende unseres, wie immer, schönen Gesprächs. Und ich weiß, du bist ein sehr junger, erfolgreicher Schauspieler und Moderator, aber trotzdem, wenn du jetzt, und wir haben sicherlich einige junge Talente unter unseren Hörerinnen und Hörern, die dir jetzt lauschen, hast du einen Tipp oder vielleicht sogar einen Rat dafür, wie die oder sie ihre Träume verfolgen sollten? Weil du hast ja, auch wenn du ein Realist bist, geträumt davon zu unterhalten als Kind und schaffst es immer wieder aufs Neue. Und es sieht, finde ich, momentan auch ganz rosig aus in der Zukunft für dich. Gibt es etwas, was du sozusagen für dich als Leitsatz, also Challenge accepted finde ich sehr schön, dass du nicht davor scheust, wenn es eine Herausforderung gibt. Aber gibt es einen Tipp vielleicht von deiner Seite?
Für mich war Leitsatz immer das, was ich gesagt habe, Glück, Talent und Disziplin. Und wenn man kein Talent hat, dann so ein Grundtalent, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, man kann an Fähigkeiten arbeiten, auf jeden Fall. Da gibt es Coaches, da gibt es Schulen und so weiter. Aber es gibt so, ich habe so Freunde bei mir, die haben einfach, das sind die schlechtesten Schauspieler der Welt. Es sind zum Glück keine Schauspieler, die machen was anderes. Aber wenn die so aus Spaß mal was machen, dann denke ich, meine Güte. Also gibt's Leute, wenn die Kamera plötzlich läuft, die plötzlich reden sie anders und es ist so, die fühlen sich nicht wohl einfach vor der Kamera oder so oder beim so vor Leuten oder so. Wenn man das nicht hat, dann so. Du musst darauf vertrauen, dass du irgendwann mal gesehen wirst. Dafür kannst du sicher, das ist das Glück. Du kannst dafür sicherlich auch ein bisschen was machen. Du kannst Bilder machen. Du kannst so ein Demoband erstellen. Du kannst Kontakte knüpfen und so weiter. Aber du kannst in einen Raum voll 100 Leute kommen und die dich alle sehen. Aber wenn keiner, das ist das Glück, wenn keiner sagt, ah, ich möchte aber, dann hast du nichts davon. Und deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie das mit dem Glück sich verhält in unserer Branche, ob das wirklich Glück ist. sondern du zeigst ja etwas und daraufhin sagt jemand, ah, geil, finde ich gut, ich möchte ihm eine Chance geben. Disziplin, das ist, erschließt sich, ist klar. Texte lernen, vorbereiten, machen. Und zumindest empfinde ich das so. Bei der Schauspielerei ist das so. Eigentlich bei allen Sachen. So empfinde ich das. Das muss jeder für sich wissen. Es gibt Leute, die antreten dafür, um Star zu sein. Super, mach das. Ich behaupte, dass ich das sehe. Warum? Und wenn du als Schauspieler das machst, weil du Star sein möchtest, weil du berühmt sein möchtest, weil es um Befindlichkeiten, um dein eigenes Ego geht, um deine Eitelkeiten, dann kannst du mich niemals berühren. Never ever. Und in unserem Job geht es immer um sowas. Es geht immer irgendwie um Eitelkeit und um Ego und so. Aber wenn das die Motivation ist, warum du antrittst, dann wirst du mich nicht berühren können. Dann sehe ich dir das an. Und wenn deine Motivation etwas ist, was außerhalb von dir ist, weil du Leute berühren möchtest, weil du Geschichten erzählen möchtest oder, dann ist das einfach was anderes. Dann könnte es auch quasi dann ist es austauschbar. Und dann interessiert es mich nicht mehr. Also du musst dich in den Dienst der Rolle stellen und das muss eine Haltung auch dahinter sein, warum du dich in den Dienst der Rolle stellst. Du bist nicht der wichtigste Mensch. Du bist nicht wichtiger als die Rolle. Ja, es gibt da so viel, was ich so, ich würde das mögen, so vor so 100 jungen Leuten irgendwie mich einfach so auszutauschen und hoffentlich die so anzuzünden oder nicht an oder mich so, da hätte ich richtig Bock drauf.
Zu guter Letzt, wir haben jetzt ja zwischendurch auch über deine realistischen Träume ein bisschen gesprochen. Gibt es, oder ich würde mir wünschen, wenn du zum Schluss dein persönlichen Zukunftstraum oder was du manifestieren wollen würdest für die Zukunft?
Auf mich würde ich mir wünschen, dass es so weitergeht wie jetzt, dass ich tolle Sachen machen darf, verschiedene Sachen machen darf, dass ich tolle Leute um mich rum habe, mit denen es Spaß macht, die kreativ sind, die mutig sind. Und für mich würde ich mir wünschen, dass ich dem mir selbst erdachten inneren Optimum meiner selbst immer näher kommen und näher kommen. Ich weiß gar nicht, ob man da jemals ankommt, aber dass ich da immer näher komme. Und Optimum bedeutet eben nicht ein, so wie das vielleicht klingt, so eitel und, sondern eine innere Ruhe zu haben, unabhängig zu sein, empathisch zu bleiben, vor allem Urvertrauen zu stärken. Und ein Wort, was so zumindest hier irgendwie so ein bisschen negativ behaftet ist, ist so selbstverliebt, Selbstliebe. Aber Selbstliebe, wenn jemand mir sagt, boah, ich liebe mich selber, ey, boah, dann zieh ich den Hut. Dann denke ich, so, das ist die Basis. Das ist das Wichtigste. Das ist, da will ich ankommen, zu sagen, ich liebe mich, unabhängig davon, wie der jetzt guckt, wie der reagiert, ob der mich mag oder nicht. Ich liebe mich, ohne den Raum von anderen Menschen einzuschränken, ohne den Raum natürlich von anderen zu verletzen und so einfach so brachial da durchzugehen, darum geht's ja nicht. Ich glaube, das ist mein Ziel.
Mein Challenge Traum, accepted.
Challenge accepted. Ja, dafür musst du sagen, Edin, glaube ich nicht, dass du das hinkriegst.
Ich glaube nicht, dass du es hinkriegst.
Nee, ne?
Nee, auf keinen Fall. Okay. Dafür bist du nicht der Typ.
Okay, alles klar, Steven.
Mein Lieber, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank mal wieder für ein herrlich schönes Gespräch. Du bist ja,
Christine, krass. Jetzt haben wir nur über mich geredet. Jetzt haben wir gar nichts über dich erfahren. Nee, vielleicht
wollen wir auch gar nicht.
Wir rufen wir morgen an, dann können,
ja, genau,
können
wir über dann dich machen reden. Ja, genau, dann machen wir das morgen nochmal. Aber ich danke dir mal wieder. Du weißt, wie sehr ich dich schätze und lieb hab. Und ich glaube, dass dein Weg ganz weit geht.
Und dafür will ich dir Danke sagen. Und dafür schicke ich dir ganz viel Liebe, weil ich das weiß. Ja. Wirklich, weil ich das spüre jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und ich denke manchmal, wenn so Leute sterben, dann sagt man, der war so toll. Und dann zählt man auf, was so toll an dem war. Und ich denke so, Bruder, warum wusste der nichts davon? Warum sagst du dem das nicht, während er lebt? Und ich habe so das Gefühl, dass du das praktizierst, zumindest in meine Richtung. Und dafür bin ich dir unfassbar dankbar. Und das kann ich nur zurückgeben. Ich liebe dich sowohl für das, was du beruflich machst, als auch für das, was du hinter der Kamera bist. Vielen, vielen Dank.
Oh, immer wieder. Dicken Knutsch. So, liebe Spotify-Hörerinnen und Hörer, bitte bewertet mein Gespräch mit Boris Pavlovic.
Boris Nacho.
Boris Nacho.
Die Folge heißt so, okay? Boris Nacho. Keiner weiß, was ist los, aber irgendwie ein ganz guter Name.
Bin ich auch Boris.
Der neue Dreiteiler mit Boris Nacho.
Ganz im Ernst, wenn du dann den nächsten Preis wünschst du mich als Laudator, dann werde ich sagen, Boris Nacho.
Keiner weiß, was abgeht, aber gerne.
Dann kommst du völlig schön. Also, dann lasst einen Daumen da nach oben, logischerweise. Und schreibt gerne was in die Kommentare als Feedback. Also, mein lieber Boris Nacho, pass auf dich auf.
Steven, danke Steven.
Das war die neueste Ausgabe unseres Dreamers on Air Podcasts. Und wenn ihr zum Thema Traum eine Frage an unsere prominenten Gäste habt, dann schickt sie gerne an dreamers@porsche.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Podcast-Folgen bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lieben Gruß!